Vor der Predigt möchte ich gern noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass wir durch dich mit Gott, dem Vater, versöhnt sein dürfen und ewiges Leben haben können. Wir danken dir, dass wir unser Leben mit dir gestalten dürfen und dass du uns dein Wort gegeben hast, wo uns immer wieder ermahnt, ermutigt und uns den Weg zeigst, auf dem wir wandeln sollen. Und jetzt bitten wir dich für die Predigt, dass du uns die Herzen öffnest für das, was du uns zu sagen hast. Amen. Das Thema der Predigt von heute lautet: Fürchte dich nicht. Und eigentlich ist es wunderbar, dass die Bibel so viele Bibelverse enthält, wo das Thema zur Sprache bringt: Fürchte dich nicht. Wir wollen uns heute einen von diesen anschauen, beziehungsweise auch den Zusammenhang, und lesen dazu Jesaja 43, die Verse 1 bis 4. Jesaja 43, die Verse 1 bis 4. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stelle. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Was für eine wunderbare Verheißung ist das doch, die Gott uns hier an der Stelle von der Bibel gibt. Wahrscheinlich kennst du solche Situationen in deinem Leben, wo dir das Wasser bis zum Hals steht, wo du einfach nicht mehr weißt, wie soll es weitergehen. Hier, das gibt es zu tun, da trägt man eine Verantwortung und da muss man eine wichtige Entscheidung treffen. Wie gut ist dadurch der Zuspruch Gottes, der uns sagt: Fürchte dich nicht. Du gehörst zu mir. Ich lasse dich nicht allein. Ich habe dich erlöst. Aber jetzt kann man sagen, ist dieser Zuspruch hier nicht an Israel gerichtet? Wie können wir diesen Zuspruch auch für uns in Anspruch nehmen, die wir nicht jetzt zu dem Volk Israel gehören? Nun, es gibt eine ganz wichtige Bibelstelle, die steht in Galater 3, Vers 14. Dort lesen wir nämlich, dass diejenigen, die an Jesus Christus glauben, dass diejenigen mit hineingenommen sind in die Segenslinie von Abraham. Also Galater 3, Vers 14 steht das. Und insofern dürfen wir auch die Segensverheißung, die dem Volk Israel gegeben worden sind, auch für uns in Anspruch nehmen. Und von daher wollen wir nun auch in den Predigttext etwas genauer hineinschauen, ihn unter die Lupe nehmen und uns auch fragen, was bedeutet das für uns heute? Die Verheißung beginnt ganz interessant damit: So spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Es wird gesagt etwas über Gott. Gott ist der Schöpfer von allem Leben. Er hat die ganze Welt gemacht. Ihm haben wir auch unser Leben zu verdanken. Du hast dein Leben nicht dem Zufall verdanken. Du bist nicht zufällig hier auf dieser Erde, sondern Gott, der hat dich gewollt, er hat dich gemacht. Du bist keine Laune von der Natur. Ist dir das bewusst? Gott, er hat dir dein Leben geschenkt. Wir sind nicht zufällig hier auf dieser Erde. Mit deinen Begrenzungen, wo du hast, aber auch mit deinen Fähigkeiten, wo du hast, genauso bist du von Gott gewollt. Und jetzt heißt es hier nicht nur, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, sondern es heißt hier, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dann geht es weiter, und der dich gebildet hat, Israel. Jetzt könnte man sagen, ist doch zweimal genau das Gleiche. Ob schaffen oder bilden, ist dupfgenau das Gleiche. Und Jakob und Israel ist dupfgenau das Gleiche, weil Gott hat ja dem Jakob auch einen anderen Namen gegeben, nämlich Israel. Aber wir müssen sehen, es gibt doch kleine Unterschiede. Einmal schaffen, das ist aus dem Nichts heraus erschaffen. Und bilden ist etwas, dass man formt aus etwas, wo schon da ist. Und genauso ist es doch auch mit Jakob und Israel gewesen, oder? Gott hat den Jakob geschaffen, er hat ihn ins Leben gerufen und aus dem Jakob hat er dann Israel gebildet. Ihm hat er dann später den Namen Israel gegeben. Und interessant, als Gott dem Jakob den Namen Israel gab, das kann man in 1. Mose 35 nachlesen, da hat er ihm in dem Zusammenhang auch eine besondere Segenszusage gemacht. Er hat ihm gesagt, und ich will aus dir ein großes Volk machen. Also Gottes Erwählungszusage hängt mit der Namensgebung von Israel zusammen, dass Gott aus dem Jakob Israel gebildet hat. Und jetzt ist es so, Gott hat nicht nur Jakob, Israel in einer besonderen Weise erwählt, sondern auch uns, die wir durch den Glauben an Jesus Christus in einer persönlichen Beziehung zu Gott stehen. Das bezeugt uns so das Neue Testament. Und was bedeutet das für uns in besonderer Weise, auserwählt zu sein von Gott? Das bedeutet für uns nicht einfach nur, wir sind halt ein bisschen mehr besser wie die anderen. Wir sind halt die Erwählten und dass wir ein bisschen da mit einer Nase nach oben durchs Leben gehen könnten. Sondern das ist was ganz Ähnliches wie bei Jakob damals. Gott hat den Jakob erwählt, ein großes Volk zu werden. Und unsere Erwählungszusage ist auch damit verbunden, dass Gott uns gebrauchen möchte, dass sein Volk noch weiter wächst, dass noch mehr Menschen zum Glauben an Jesus kommen können, dass noch viel Frucht für die Ewigkeit entsteht. Wie viele Menschen in unserer Gesellschaft gehen ewig verloren, weil sie Jesus nicht kennen? Und Gott hat uns erwählt, dass wir hingehen und Frucht bringen und seine Frucht bleibt. Also, dass noch mehr Menschen gerettet werden können. Von Gott erwählt zu sein, bedeutet nicht einfach, dass es uns einfach gut geht und wir überschüttet werden mit allen möglichen Reichtümern, sondern wir sind erwählt, dass Frucht entsteht für die Ewigkeit und dass Gott uns brauchen möchte, auch zum Segen für unsere Mitmenschen. Und genau dazu hat Gott uns ja auch erlöst. Wir sind erlöst dafür, dass wir zum Segen für andere Menschen werden. Zur Ehre Gottes natürlich in erster Linie, aber dann auch, dass wir zum Segensträger in der Welt werden. Übrigens, genau so war es ja auch beim alttestamentlichen Gottesvolk, bei Israel. Als Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, was musste der Mose da zu dem Pharao sagen? Lass mein Volk ziehen, dass es mir dient. Also im Namen Gottes hat der Mose das gesagt. Lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Das steht so im 2. Mose 9, Vers 1. Gott hat uns erlöst, damit wir ihm dienen. Wenn wir Gott dienen, dann impliziert das, wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern wir gehören Gott. Es geht in unserem Leben nicht mehr darum, dass ich mir selber diene, dass ich immer ein schöneres Haus, einen schöneren Garten und teureres Auto bekomme und dass ich möglichst viel Spaß aus dem Leben für mich herauskomme, sondern es geht um Gott. Und wir merken eigentlich das auch selbst in unserem Leben, wenn wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen, wenn unser Leben ganz Jesus gehören soll. Und dann fangen wir doch an, wieder uns selbst zu dienen. Und denken, ja, jetzt schaue ich doch, dass es mir gut geht und ich muss ja selbst zu mir schauen, sonst schaut ja niemand anders für mich. Wenn wir so denken und so anfangen zu handeln, dann merken wir, wie wir selbst immer unzufriedener werden. Wir werden immer wie unzufriedener und merken, eigentlich können wir gar nicht ein befreites, ein erlöstes Leben führen. Weil wir plötzlich merken, und das ist nicht gut und da muss ich mehr haben und jenes ist nicht gut und da hat mein Nachbar das Bessere und so. Und wir werden immer wie unzufriedener. Und wenn wir uns aber darauf fokussieren, Gott zu dienen und sagen, und Herr, ich danke dir, dass du mich erlöst hast und jetzt stelle ich mich dir zur Verfügung, dann merken wir, wie unser Leben als Christ immer schöner wird, wie es immer mehr Freude bereitet. Das ist ein Geheimnis, wenn wir unser Leben hingeben, um Gott zu dienen, wenn wir unser Leben dafür investieren, zum Segen für andere da zu sein, dann erfüllt uns das in unserem Leben. Dann bekommen wir ein freudiges Leben. Und dann müssen wir nicht in einer Unzufriedenheit leben. Und das ist ein Geheimnis vom Glauben. Aber jetzt wissen wir alle auch, dass wenn wir auch unser Leben ganz Gott zur Verfügung stellen, dass wenn wir ihm dienen, dass es hier und da doch auch Situationen gibt, die sind nicht leicht. Wir leben nach wie vor hier auf der Erde, wo es manche Schwierigkeiten gibt, auch wenn unser Leben im Dienst von Gott steht. Manchmal da kennen wir Situationen, wo wir einfach nicht wissen, wie soll es weitergehen. Wir wissen zwar, theoretisch, vom Glauben her glauben wir das, Gott hat einen guten Weg für uns. Aber im Moment, gerade wo wir drinstehen, sehen wir überhaupt nicht den guten Weg, weil es um uns herum wie viele Nebelschwaden gibt und wir sehen den Weg gar nicht mehr und wir wissen gar nicht, wie soll es weitergehen. Und dieses Nichtwissen, wie soll es weitergehen, weil wir den guten Weg Gottes noch nicht sehen, das kann bei uns wie eine Unsicherheit auslösen. Oder manchmal kennen wir so schwierige Umstände, vielleicht vom Beruf her oder von der gesundheitlichen Situation, dass es da Dinge gibt, die sind einfach sehr, sehr schwierig zu ertragen. Oder in der Familie, dass es drückende Dinge gibt, ja, mit denen kann man fast nicht mit jemandem drüber reden und doch kann das einen sehr niederdrücken und das ist einfach schwer zu tragen. Und dann gibt es natürlich auch die Sache, dass wir einen Widersacher haben, den Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und der uns verschlingen will. Und der hat ja keine Freude daran, wenn wir in einer guten Beziehung zu Gott unser Leben führen, sondern er versucht uns immer wieder zu Fall zu bringen durch die Sünde. Und wir stehen da in einem geistlichen Kampf und manchmal sind wir einfach fest am Kämpfen. Ja, das kennen wir, diese schwere Situation im Leben. Und mitten da hinein spricht Gott, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dass wir zu Gott gehören, dass er uns erlöst hat, bedeutet nicht nur, er hat uns erlöst, dass wir ihm dienen, sondern er hat uns auch erlöst, dass wir sein Eigentum sind. Und das ist etwas Wunderbares. Wir gehören zu Gott, wir sind sein Eigentum. Und wenn Gott sagt, du gehörst mir, bedeutet das gleichzeitig, du gehörst niemand anderem. Du gehörst keiner anderen der Macht der Welt, du gehörst auch nicht dem Teufel, sondern du gehörst allein Gott. Und das hat wunderbare Folgen. Wenn wir Gott gehören, du bist mein, hat das wunderbare Folgen für unser Leben, weil das hat zur Folge, dass wir uns nicht mehr vor der Zukunft fürchten müssen. Denn wir gehören ja Gott. Und sein Eigentum, das lässt er nicht so schnell los. Das ist etwas Wunderbares, wir gehören zu Gott. Eine andere Folge ist, wir müssen uns auch nicht von noch so schwierigen Umständen Angst einjagen lassen. Denn wir gehören Gott. Gott lässt uns nicht los. Und das bedeutet auch, wir müssen vor dem Teufel keine Angst haben. Wir wissen zwar, den Teufel, den gibt es und er möchte uns zur Fall bringen. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Aber der brüllende Löwe, der ist ja besiegt. Der ist ja besiegt. Denn Jesus hat ihm am Kreuz alle Macht genommen. Du gehörst zum lebendigen Gott. Und weil du zu ihm gehörst, wird der lebendige Gott auch für dich sorgen. Diese Zusage Gottes, die unterstreicht er hier nochmals ganz, ganz fett. Und zwar dem Volk Israel tut er das unterstreichen dadurch, dass er es erinnert an zwei Begebenheiten aus der Wüstenwanderungszeit. Damals, als Gott sein Volk erlöst hat. In Vers 2, da heißt es, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Einmal, das Wasser erinnert uns an den Durchzug durch das Rote Meer. Und das Feuer, das erinnert uns an die Feuerhitze der Wüstenwanderung. Wir müssen mal die Situation uns noch mal vor Augen malen, wie das damals war, als das Volk Israel ausgezogen ist. Vor ihnen das Rote Meer und hinter ihnen das ägyptische Heer. Was für eine ausweglose Situation. Vorne das Meer, hinten das Heer. Wie sollten es hier dem Unheil entkommen können? Fliegen konnte das Volk Israel ja nicht. Und die Not, die war da. Eine unmögliche Situation, eine ausweglose Situation. Für die Menschen, nicht für Gott. Es gibt auch in unserem Leben so Situationen, wo wir keinen Ausweg mehr sehen. Nach vorne geht es nicht, nach hinten können wir nicht. Ja, wie soll es dann weitergehen? Gott kann auch in unserem Leben Auswege schaffen, Wege bahnen, wo für uns einfach nichts zu machen ist. Was für einen wunderbaren Gott haben wir. Und dann hat Gott den Weg geschaffen, mitten durchs Meer. Und das müssen wir uns mal vorstellen, wie das war. Rechts eine Wasserwand und links eine Wasserwand. Und dann musste man da wie durchgehen. Wasser, das ist sehr bedrohlich. Manche von uns, die Älteren, also man muss schon mindestens 30 Jahre oder noch älter sein, die erinnern sich, wie das 2004 war. Damals gab es ja diesen großen Tsunami in Südostasien. Ein Erdbeben im Wasser und dann gab es riesige Flutwellen und das hat viele Landstriche zerstört. An einem Tag sind 230.000 Menschen deshalb getötet worden, wegen diesen Wassermassen. Und Über 1,6 Millionen Menschen sind auf einem Schlag obdachlos geworden. Was hat eine gewaltige Zerstörungskraft? Und jetzt muss man sich vorstellen, da ist nicht nur eine Wasserwand von der einen Seite, sondern auch von der anderen Seite. Und jetzt sollst du da durchgehen. Ich würde sagen, das ist eine beengende Situation, oder? Wir kennen genauso eine beengende Situation nicht, aber wir können andere beengende Situationen, nämlich Ängste. Enge und Angst, das hängt vom Wort her miteinander zusammen. Und so kennen wir auch Situationen, wo wir einfach beängstigt sind, weil es uns einfach wie zuschnürt und wir nicht wissen, wie da ist man wie getrieben. Die Angst, die tut einen so beengen und man weiß gar nicht, wie soll ich das überhaupt durchleben? Ich meine, der Druck war genug groß vom ägyptischen Herr, dass man da durch die beengte Situation durchgegangen ist, aber mitten in dieser Situation. Und so gibt es manchmal auch Situationen, wo wir gar nicht anders können, wie wir durch eine Situation hindurchgehen und wissen, es ist einfach eng. Aber mitten in dieser Situation dürfen wir wissen, und Gott führt uns ja. Und wir sind in seiner Hand geborgen. Auch wenn es sich nicht anfühlt, sicher und geborgen zu sein, da in diesen Wassermassen oder zwischen diesen Wasserwänden, so dürfen wir es doch wissen, weil Gott uns das zusagt. Fürchte dich nicht, ich bin da, ich lasse dich nicht allein, ich habe dich erlöst. Aber da war als drittes ja auch noch die Gluthitze von der Wüstenwanderung. Die Gluthitze von der Wüstenwanderung, das Feuer sozusagen. Wie war das damals für das Volk Israel? Als das Volk Israel ausgezogen ist aus Ägypten, weil es Gott erlöst hatte, da hatten die ja nicht Wasservorräte für die nächsten 40 Jahre mit im Gepäck. Das wäre ein bisschen schwer geworden. Und auch Nahrungsmittel für die nächsten 40 Jahre hatten sie nicht dabei, sondern sie sind durchgezogen und durch die Wüste, oder sie sind in die Wüste gezogen, ohne zu wissen, wie genau soll das dann gehen. Eine gewisse Unsicherheit im Hinblick auf die Zukunft. Wir hier in der Schweiz wohnen im Wasserschloss Europas. Wir müssen nicht so diese Gluthitze von der Wasserlosigkeit fürchten. Es hat jetzt auch genug geregnet und so. Aber etwas anderes ist bei uns. Wir leben wie in einer geistlichen Wüste. Wenn wir schauen, wie viele Menschen orientieren sich an der Esoterik oder sonst an Dinge oder leben in einem praktischen Atheismus und mitten in dieser geistlichen Wüste, da sollen wir unserem Auftrag nachgehen, das Evangelium zu verkünden und Menschen zu retten, Frucht zu bringen. Manchmal wird man müde. Manchmal weiß man nicht, wie genau soll das funktionieren. Und doch haben wir diesen Auftrag. Doch stellt uns Gott genau in diese Situation hinein. Und was sagt Gott uns mitten in dieser Situation? Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich versorge dich mit allem, was du brauchst. Gott hat sein Volk damals versorgt. Und so dürfen wir auch gewiss sein, ja, wir leben jetzt halt in der geistlichen Wüste, aber was soll's? Wir haben einen Gott, der uns versorgt, der uns Nahrung gibt, der uns immer wieder erfrischt mit dem Wasser, was wir brauchen. Er wird uns versorgen, dass wir Kraft bekommen. Nicht nur, dass wir selbst in der Wüste überleben können, sondern auch, dass wir unserem Auftrag gerecht werden können, Gott zu dienen und zum Segen für unsere Mitmenschen da zu sein. Jetzt könnte man sagen, ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Bewährt sich das wirklich? Oder ist das nur graue Theorie, diese Zusage, fürchte dich nicht? Gibt es etwas, wo wir sagen können, ja, hier ist der Beweis dafür, dass das wirklich verhebt? Es gibt einen Beweis. Es gibt einen Beweis. In unserem im Predigttext, da lesen wir, denn, das ist eine Begründung, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stelle. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Ägypten, Kusch und Saba, das waren in der damaligen Zeit Königreiche, die für ihren Reichtum berühmt waren. Und Gott versichert hier jetzt seinem Volk, du bist mir ungemein wertvoll. Du bist mir sogar so wertvoll, dass ich die reichsten Königreiche für dich hingebe. So sehr lieb habe ich dich. Manchmal sind unsere Lebensumstände, die Ängste oder Sorgen, die wir haben, so schwer, dass wir denken können, Gott hat mich verlassen. Gott hat mich irgendwie vergessen. Ich bin doch auf mich allein gestellt. Ich bin doch auf mich allein geschmissen. Wo ist denn Gott? Ich sehe ihn gar nicht, wie er mich versorgt da in meiner Wüste oder wie er mich durch die Ängste hindurchführt. Wo ist Gott? Und wenn das bei dir der Fall ist, wenn du dich fragst, wo ist Gott? Wo ist der Beweis dafür, dass diese Zusage tatsächlich wahr ist und dass ich mich dran festhalten kann? Fürchte dich nicht, ich bin da, ich habe dich erlöst. Dann gebe ich dir einen Ratschlag. Schau aufs Lösegeld. Schau aufs Lösegeld, das Gott für dich gezahlt hat. Schau aufs Kreuz. Schau auf die Wundmale von Jesus, wo er auf sich genommen hat. Schau auf das Blut, das Jesus für dich vergossen hat, um dich zu erlösen. Gott hat dich nicht erlöst mit vergänglichem Gold oder Silber. Er hat auch nicht irgendeine Notenpresse angeschmissen, um dich zu erlösen und dich aus irgendwelchen Problemen finanziell herauszureißen. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus als Lösegeld für dich gegeben. So sehr lieb hat dich Gott. Und was einem lieb und teuer ist, das wirft man nicht einfach weg. Was ist dir lieb und teuer? Ich habe hier was drin, ein Handy. Einigen ist so ein Handy lieb und teuer. Und was einem lieb und teuer ist, ja, das mache ich normalerweise nicht. Ja, was einem lieb und teuer ist, das tut man nicht einfach so wegschmeißen, sondern da tut man drauf achten, da tut man das im Auge behalten, da achtet man drauf, dass das einem nicht geraubt wird. Und genauso bist du für Gott, du bist ihm teuer, du bist wertgeachtet in seinen Augen. So sehr, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat, um dich zu erlösen. Und weil du so wertvoll bist in Gottes Augen, wird er dich auch ganz sicher nicht verlassen. Darauf darfst du vertrauen. Darum können wir unser Leben führen nach dem Motto, fürchte dich nicht. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine wunderbare Zusage. Und du kennst unser Leben. Du kennst unser Leben, wo vielleicht Sorgen unser Leben bedrücken, wo wir nicht wissen, wie soll es weitergehen. Du siehst, wo wir vielleicht in Ängste drin stehen. Aber wir danken dir, dass du uns versprichst, dass du bei uns sein wirst, bis ans Ende der Welt. Wir danken dir, dass deine Zusage uns gilt. Fürchte dich nicht. Du hast uns erlöst, aber Herr Jesus, du hast uns auch einen Auftrag gegeben in der Welt, nämlich Gott zu dienen und zum Segen von unseren Mitmenschen da zu sein und Frucht zu bringen. Manchmal ist das herausfordernd, aber wir dürfen wissen, du selbst bist da und deshalb dürfen wir ermutigt auch unsere Aufgaben angehen, wo du uns gegeben hast. Wo wir in Schwierigkeiten sind, dürfen wir auf deine Zusage vertrauen. Fürchte dich nicht. Und wo wir uns überfordert fühlen, deinen Auftrag zu leben, dürfen wir uns gewiss sein, du wirst bei uns zu sein. Und wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir danken dir von Herzen dafür. Amen.